Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 378 des Computer Club 2. 378, da haben wir eine ganze Menge schon hinter uns gebracht und wir marschieren so auf die 400 zu. Ob wir die dieses Jahr noch erreichen? 22 Folgen, 22 Wochen? Ich denke schon, Heinz, oder?
Das könnte sein. Erstmal möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns ja immer über jeden, der dabei ist, der zu Hause sitzt, oder viele, die ich kenne, hören uns im Auto. Was ich auch sehr schön finde, es ist immer noch besser, im Stau uns zu hören, als nur auf den Vordermann zu starren. Ja. Und die 400 schaffen wir dieses Jahr. Wir geben uns richtig Mühe, das zu schaffen.
Jetzt habe ich dich gefordert, jetzt musst du so schnell im Hintergrund rechnen. Also, Multitasking kannst du. Das wäre damit bewiesen. ja, leider muss ich mit einer Nachricht aufmachen, die sowas von beschissen ist, dass ich gar nicht weiß, wie ich es erklären soll. Die EU-Kommission wird die Netzneutralität versuchen, in der EU kaputt zu machen, zu kippen. Die EU-Kommission erarbeitet zurzeit einen Entwurf für die Regulierung des europäischen Telekommunikationsmarktes. Und da drin steht dann, dass die Endbenutzer einen bevorzugten Zugang zu deren Inhalten, zu den Inhalten der Anbieter ermöglicht werden soll. Das heißt mit anderen Worten, diese Nili Krös, so heißt die Dame, die ich noch nicht mag, die möchte, dass Informationen und Inhalte zu erlangen und vorzubereiten, Anwendungen und Dienste unterschiedlich behandelt werden und unterschiedlich transportiert werden. Auf Deutsch heißt es, Inhalteanbieter, zahlst du mir mehr Geld, dann können deine Daten schneller und in größeren Mengen durchs Netz geschickt werden. Bist du einer von diesen Dödels, wie wir wahrscheinlich alle sind, die irgendwo nahezu kostenlos am Internet teilnehmen, dann musst du sehen, welche Brocken für dich übrig bleiben und ob du überhaupt irgendwann noch Geschwindigkeit zur Verfügung hast. Das ist die andere Frage. Erstaunlich ist daran, dass diese Dame vor nicht allzu langer Zeit, als die Sache mit der Telekom aufkam, dass die ihre Datenübertragung bei einem gewissen erreichten Datenvolumen drosseln wollten, dass sie dagegen gewettert hat und irgendwie erzählt hat, nee, so geht das nicht und das darf nicht sein. Und plötzlich kippt sie um. Was ist passiert? Keiner weiß es. Ich habe versucht, da mal rauszubekommen, was passiert ist, aber ich kann es nun leider nicht sagen. Richtig ist, dass Frau Krös also klar gesagt hat, sie möchte den Telekommunikationsanbietern freie Hand zur Entwicklung von Geschäftsmodellen geben, die unwiderruflich die Kommunikationsfreiheit im Internet untergraben. Das sind nicht ihre Worte, sondern das ist die Interpretation ihrer Worte, denn etwas anderes ist es doch nun nicht. Was macht man hier? Warum muss die EU da eingreifen? Ist das wieder eine neue Norm, um nicht zu krumme Bananen oder nicht zu krumme Gurken oder was weiß ich für einen Mist zu produzieren? Die haben einfach zu viel Geld. Das heißt, die jammern immer und wollen mehr, aber sie kümmern sich um Dinge, die absolut unnötig sind, die absolut nicht sein müssen, die in nationales Recht so tief eingreifen. Statt dass diese Dödels sich mal alle zusammen darum kümmern würden, wie es um unsere Datensicherheit aussieht, dass wir nicht ausspioniert werden können, dass hier nicht gegen nationales und europäisches Recht verstoßen wird. Was machen sie? Im Gegenteil, sie wollen dafür sorgen, dass wir nicht mehr gleichberechtigt am Internet teilnehmen können. Ich wollte es nur mal sagen.
Eins verstehe ich dabei nicht. Firmen, die professionell Datenverkehr haben, setzen nicht auf das Internet, sondern haben in der Regel gemietete Leitungen. Ich weiß es selber von den Verlagen, die wir betreuen. Da gibt es zwar dann auch Internetnotleitungen, über die wird aber nicht der wirkliche Datenverkehr abgewickelt. Über den werden dann zur Not vielleicht mal Backup-Leitungen gefahren. Aber ja,
ich glaube nicht, dass es um Firmenkommunikation geht. Ich glaube hier, dass es um Anbieter geht, die uns irgendetwas anbieten oder verkaufen wollen. Das heißt also, da kommt eine Firma XY, die bietet mir Filme oder irgendwas anderes an, was ich laden kann und soll. Und ich bezahle denen dafür Geld und die bezahlen dafür eine schnelle Leitung. Darum geht es doch. Und das sind doch die Geschäftsmodelle, die man haben will. Und die Firmen untereinander, da ist, glaube ich, nicht das große Problem. Wir sollten das einfach nur mal beobachten. Der endgültige Entwurf, wird so im September wohl vorgestellt werden. Dann kommen natürlich noch die üblichen Debatten und dann wird es wahrscheinlich bis nächstes Jahr, Anfang oder Mitte nächsten Jahres dauern, bis sie sich da die Köpfe heiß geredet haben. Was dabei rauskommt, kann man heute noch nicht sagen. Nur allein der Ansatz, den finde ich schon perfide genug.
Ja, wir sollen nicht nur überwacht werden, sondern noch mehr Geld dafür zahlen. Gut, die Überwachung muss ja auch bezahlt werden.
Genau.
Aber ich habe was anderes. Unser Freund Rudi war jetzt im Krankenhaus, der hat ein neues Knie gekriegt, hat dann aus dem Krankenhaus angerufen und sagt, ich habe hier eine schöne Geschichte, sollen wir die nicht mehr machen? Als er dann draußen war, den ersten Tag haben wir zusammen telefoniert, haben die produziert und haben gesprochen über den Douglas C. Engelbart, der vielleicht einigen bekannt ist, aber das, wofür er wirklich bekannt ist, ist die Computermaus. Lass uns mal hören, was Rudi dazu zu sagen hat. Ja, hallo, herzlich willkommen, Rudi Kolzer in München. Lieber Rudi, du hast ja gerade eine Operation hinter dir. Ich hoffe, es geht dir besser. Und du bist, wenn wir die Sendung ausstrahlen, ja in der Reha, damit du wieder richtig fit wirst und richtig laufen kannst.
Gott sei Dank schreibe ich und spreche nicht mit dem Knie.
Warum wir heute telefonieren oder warum wir diesen Beitrag produzieren, wir haben vor ein paar Wochen ja über Bob Metcalf gesprochen, über das Ethernet. Und einer der Nachbarn von ihm ist ja, man muss sagen, leider am 9.7. verstorben.
Ja gut, mit 88 Jahren war aber auch die Hebamme nicht schuld. Mit 88 Jahren darf man schon sterben. Man muss ja nicht wieder der Schmidt da als Räucherfisch bekommen.
Wir sollten mal sagen, über wen wir reden.
Ja, das ist der Dr. Engelbart, wie heißt er ganz lang? Dr. Douglas Carl Engelbart, der 1925 in Portland, Oregon geboren und in der Branche gilt er gemeinhin als der Erfinder der Computermaus. Also das macht ihn berühmt, das kann jeder sich sofort vorstellen. Er hat allerdings weit mehr erfunden. Also soweit ich das jetzt mal so richtig durchgelesen habe, das war ja die frühe Phase der Computer. Die großen Kisten, Mainframes hatten der damals, was zum Teil heute ihr Ruf ist, aber falsch, die waren ja sehr schwer im Dialog. Ne? Da musstest du alles auf Bands und Lochkarten und Zeug eingeben. Die waren also nicht dialogfähig in der Eingabe-Ausgabe-Phase. Und die Wissenschaftler, die da immer gearbeitet haben, die haben also eine ganz andere Methode gesucht, die für uns heute absolut selbstverständlich ist. Da waren die auf der Suche danach. Und die haben sie auch regelmäßig in den 60er Jahren in San Francisco in solchen, das ist Fall Joint Computer Conference San Francisco und weiß der Geier, wo haben sie die getroffen. Und im Dezember 68 hat der Dr. Engelbart, also Engel wie der Engel und Bart, hat der Dr. Engelbart da auf der Bühne was gezeigt. Das war also nicht nur die Maus, es war eine Maus, ein Keyboard und andere Kontrollinstrumente. Und da hat er insgesamt auch noch Sachen demonstriert wie Text-Editing, Videoconferencing, Hypertext und Windowing. Also das ist alles das, was uns heute in der IT also schon lang bewegt, was mittlerweile beim PC schon Legacy ist. Also war er einer der Pioniere schlechthin dieser Szene. Und er war also immer getrieben von solchen Sachen, also von was Ungewöhnlichsten. Unter seine Kollegen hatte so ein bisschen einen Ruf wie ein Don Quixote, aber diese Dickschädel, die sind sehr häufig unter den Erfindern. Man denke auch nur an unsere deutschen Automobilerfinder und so weiter.
Ja, man muss ein bisschen auseinanderbröseln. Also in der Zeit, also in den 60er Jahren, 64, 68, sowas,
ja,
standen ja überall oder standen ein paar Mainframes rum.
Ja.
Da war von Interaktivität keine Spur. Man hatte Lochkarten, man hatte Bänder.
Im günstigsten Fall Lochkarten.
Und hat dann einfach, konnte die Batch-Jobs abgeben. Man gab also den Stapel Lochkarten ab und kriegte irgendwann später mal ein Ergebnis.
Ja, der war ein schwerer, ja.
So für uns gar nicht mehr vorstellbar. Wir setzen uns heute an den Rechner, machen irgendwas, machen unser Word, machen unser Internet auf und alles. Wir haben einen direkten Response. Das wäre so, als ob man heute zum Frühstück eine Internetseite aufruft und dann abends guckt, ob die jetzt schon mittlerweile angezeigt wird.
Völlig unvorstellbar, aber das hat die damals bewegt.
Mhm. Und der Doug Engwart ist also hergegangen und hat darüber nachgedacht, wie man sowas verkürzen kann. Welche Rechner hat er denn da genommen? Das müssten irgendwelche IBMs gewesen sein. Oder er war ja Professor in Stanford und war aktiv am Xerox PARC, an diesem berühmten Forschungsinstitut.
Ja, vorher war er schon im SRI, also im Stanford Research und dann am Xerox PARC, ja.
Mhm.
Also er war in diesen Forschungsinstitutionen, die um Stanford rum und um das NASA Field, ne? Das NASA Field ist ja in der Nähe. Der Grund, warum da alles passiert ist, ist ja, das gute Wetter in Kalifornien haben die NASA-Leute gebraucht für ihre Mission. Darum ist ja so viel von Boston nach Kalifornien gewandert. Und in dem Umfeld an den Unis, da war er tätig.
Mhm. Ja gut, San Francisco hat ja an der Bay die beiden großen Universitäten, Berkeley und Stanford. Ja. Wobei Stanford ja im Silicon Valley liegt und ja nun wirklich eine Brutstätte ist.
Eigentlich beide. Das andere liegt zwar in San Francisco über der Brücke, aber das Silicon Valley ist eigentlich die ganze Bay Area, die ganze Bucht von San Francisco. Das ist nicht nur Palo Alto oder so.
Die Maus hat ja nun wirklich die Welt verändert. Es geht ja immer noch die Geschichte, im Xerox PARC steht ja der Alto. Das war so ein Vorläufer der Workstations mit einem senkrechten Bildschirm, also Hochkantbildschirm. Der hatte dann auch schon Tastatur, der hatte eine Maus dran, der hatte eine Iconsteuerung. Der war also schon der Vorläufer der heutigen Rechner. Und die Geschichte sagt, dass Steve Jobs da mal zu Besuch war, das Gerät gesehen hat und so begeistert war und daraufhin die Entwicklung von Lisa und Macintosh angeschoben
hat. Das ist richtig. Lisa und Macintosh, das Einzige, was er versäumt hat, wenn er das Networking, was die Jungs damals auch schon gemacht haben, hat gesagt, Mensch, shit, das habe ich vergessen, das habe ich übersehen, das habe ich falsch eingeschätzt. Aber die sogenannte Benutzeroberfläche, GUI, Graphic User Interface, ne, das war eines der wichtigen Dinge und das stammt alles aus dem Xerox PARC, ja.
Wenn man jetzt mal zurückdenkt an 68, sagst du, hat Doug Engelbert das der Öffentlichkeit präsentiert oder seinen Forscherkollegen.
Ja,
das waren ja Forscher. Wie haben die denn damals reagiert? Kennt man da irgendwelche Reaktionen? Hat man ihn einfach nur für verrückt erklärt oder?
Also, die waren alle baff. Würde man sagen, die waren alle baff. So wie meinetwegen, als das Jobs auftrat da, als er noch lebte und da den iPad dahergebracht hat. Also das war ein großes Astonishing, der war baff. Die waren baff. Weil das haben sie alle gesucht, dann kommt einer daher und zeigt es ihnen. So muss der Effekt gewesen sein.
Und die haben dann alle, oder ein paar haben dann wirklich dran weitergeforscht, damit wir das, was wir heute auf dem Schreibtisch haben, auf dem Schreibtisch kriegen?
Also das weitergeforscht ist ja dann eher, wie du schon sagst, der Steve Jobs, also wie heißt er denn, der kleine Dicke? Der Jobs war ja der Marketeer, der Wozniak, ne?
Ja.
Der Däniger war ja der Wozniak. Also Jobs und Wozniak, muss man der Gerechtigkeit halber sagen. Und auch der Gates mit seinen Mannen später. Die haben alle diese grafikorientierte Benutzeroberfläche aus diesen Sachen rausgeholt. Und die haben es dann durch den PC in die Menschheit gebracht. Sonst war das bei den Forscherfritzen hängen geblieben. Ich kann mich nicht gut erinnern, als ich bei Chip angefangen habe, 84, wie hat's geheißen? Fenster, Mäuse und Ikonen.
Ja.
Das ist Lisa. Fenster, Mäuse und Ikonen. Und das ist die Story von dieser grafisch orientierten, dialogorientierten Benutzeroberfläche.
Die ja ohne die Maus an sich in der Form.
Die Maus war das Zeigerinstrument schlechthin.
Okay, Rudi, ganz herzlichen Dank erstmal.
Gerne, lieber Heinz.
Dann erhol dich gut in der Reha und wenn du eine schöne Geschichte hast, telefonieren wir wieder zusammen.
Ich tue mein Bestes.
Bis dann.
Servus.
Tschüss.
Ciao.
Tja, eine wirklich interessante Geschichte. Eine Geschichte, die im Geschichtsbuch stehen wird, was wir da gehört haben vom Rudi. Und er ist ja nun einer von denen, der diese Leute eben kennt, gut gekannt hat und der vor allen Dingen auch diese ganzen Informationen immer wirklich gut rüberbringt. Heinz war toll.
Ja, auch wenn er ziemlich gelitten hat bei der Aufnahme. Ja. Weil eben das Knie tat eben noch weh.
Ja. Ja,
ich habe was. Ich habe was anderes.
Was anderes? Noch ein Thema?
Ja, ich habe was. Ich habe ja mir fiel jetzt eine Meldung auf die Füße. Nein, die fiel aus dem Computer. Wie soll man sagen? Android.
Mhm. Sag
du
mir
hast
was.
Auch ein Android. Ja, ich habe auch ein Android-Handy. Und jetzt ist den Sicherheitsexperten von F-Secure etwas in die Hände gefallen, das gar nicht so lustig ist. Und zwar in der Android-App. Die Windows Passwörter Cloud. Wie geht denn das? Hier habe ich ein Android-Handy, das im Mobilnetz hängt und hier habe ich meinen Rechner, der auf dem Festnetz hängt oder im WLAN hängt oder wie auch immer. Der Trick dabei ist, dass man ja die Daten vom Handy mit dem Rechner abgleichen kann. Man kann ja wie ein Massenspeicher USB anschließen. Und hat man denn noch zufälligerweise Autorun aktiviert, sodass die Daten direkt automatisch runtergeladen werden, dann wird eben eine Autorun-Inf, die eine App mitbringt, angezogen, wird gestartet und schon wird ein Schädling auf dem Rechner installiert.
Sag mal, was ist denn Autorun und Autorun-Inf? Ich bin nicht sehr Windows-beleckt.
Also Windows hat eine Funktion, dass wenn man eine CD einlegt, einen USB-Stick einsteckt, hat diese Funktion aktiviert. Dann wird nachgeguckt, ob auf dem Speichermedium eine Autorun.inf ist. Und dann wird ausgeführt, was da drin steht. Üblicherweise ist dann irgendein Icon da drin und irgendein Programmname da drin. Das wird dann ausgeführt.
Okay.
Ich meine, die neuen Betriebssysteme Windows 8 aufwärts, die haben das deaktiviert, da muss man es manuell aktivieren. Aber bis jetzt war es immer von Hause aus aktiviert. Und wenn man dann das Handy einsteckte, dann wurde eben die Autorun angezogen und das Programm wurde ausgeführt.
Das heißt, auf dem Mobiltelefon ist dann diese Autorun-Inf irgendwo drauf.
Ja.
Und Windows sieht das dann, weil das ja ein externer Speicher ist, und sagt, müssen wir jetzt mal gucken, wo soll ich was ausführen?
Müssen wir ausführen. Das Schadprogramm liegt ja auch auf dem Handy. Das ist ja in dem Falle für den Rechner nur ein Massenspeicher, genau wie ein USB-Stick.
Mhm.
Wird also von dem Handy gestartet, läuft dann im PC. Und wenn ein Programm einmal im PC läuft, wissen wir, dass denn die Sicherheitslücken, die Hackern bekannter sind als uns, ausgenutzt werden können, um eben Schadcode direkt auf dem Rechner zu installieren, um einen Keylogger zu installieren oder Passwörter zu klauen. Also es gibt auf einer chinesischen Seite, haben die das entdeckt, ein Musterprogramm dafür. Mit dem wurde der Rechner ausgespäht. Es wurden die Passwortdateien vom Chrome-Browser, vom Internet Explorer, von Firefox runtergeladen und die WLAN-Passwörter. Die sind ja auch im Rechner gespeichert, zwar verschlüsselt, aber das Entschlüsseln ist ja, wenn man die einmal hat, nicht so das große Problem. Also es ist auch eine Möglichkeit, einen Rechner von extern zu verseuchen.
Und was
macht der Trick
dann
mit den USB-Sticks ist ja alt.
Ja, was macht denn dann dieses Programm, welches vom Mobiltelefon in den Rechner geladen und dort ausgeführt wurde, mit diesen Passwörtern?
Die schickt denn der Rechner, der ist ja verseucht denn. Der PC ist ja verseucht und schickt diese Daten dann eben an den Autor der Software, der dann eben verständnisvoll mit den Passwörtern umgeht, mit Kontodaten umgeht und was man denn alles so Nützliches mit den Informationen anderer Leute anfangen kann.
Gut, aber die meisten von uns haben ja nun keine feste IP.
Der Rechner greift ja von innen an. Also der Verdacht
Also die Passwörter für externe Zugriffe, ja, Passwörter, die ich auf meinem Rechner habe, um dort irgendetwas zu machen, da müsste ich ja von außen dann darauf zugreifen, also das geht nicht, sondern nur zum Beispiel meine Bankdaten und ähnliche Sachen.
Na, aber das ist auch kein Problem. Ist auch schön, wenn ich die Passwörter habe, die ich für die E-Mail-Konten habe. Denn auf dem Rechner, auf dem PC, wird dann ein Schädling installiert, der von außen fernbedient werden kann. Der ruft also ab und zu Hause an, bei seinem Command- und Control-Server, kriegt von da die Informationen oder den Schadcode, was er ausführen soll. Ihm gehört ja das System, die liegen meist mit Administrationsrechten da. Und dann kann er eben von dem Rechner aus zum Beispiel auf die Bankdaten zugreifen.
Mhm.
Kann der mal so nebenher eine Überweisung tätigen. Er hat ja alle Informationen. Denn die viele Leute sind ja so leichtsinnig, ihre Passwörter auf dem Rechner im Browser zu speichern. Oder, ja gut, ich speichere es auf dem Rechner allerdings in KeyPass, also nochmal verschlüsselt. Aber wenn man einmal die weiß, wie die im Internet Explorer sind oder im Firefox sind, dann kann man die auch nutzen, um von dem Rechner aus dann aktiv zu werden im Internet und da Unheil anzurichten.
Mhm.
Und sei es nur, dass man den eben missbraucht als E-Mail-Schleuder, dass man das E-Mail-Konto braucht, um Spams zu verschicken, oder dass man den eben als Bot-Rechner nimmt, um Denial-of-Service-Attacks zu fahren oder eben auch Spam-Mails zu verschicken.
Gut, wie kommt denn diese ab auf mein Mobiltelefon? Beziehungsweise wie lade ich die überhaupt da drauf? Diese Autorun-Inf und diese Datei, die dann später im Windows-Rechner aktiv wird. Wie kommt ihr da drauf?
Also dieses Muster, das die gefunden haben, ist eine ZIP-Datei, die man aktiv runterladen muss, wenn man seinen Rechner verseuchen will. Üblicherweise macht man es aber anders. Man nimmt eine ab, die gerne genommen wird, die bekannt ist, und baut um diese App nochmal einen Mantel drumherum, in dem der Schädling drin ist.
Weißt du, wie die heißt?
Das heißt, wenn man das runterlädt, bitte?
Weißt du, wie die heißt, dass man die Leute warnen kann? Lad dir das nicht?
Oder die
das?
Die heißt USB Cleaver, die gefunden wurde.
Mhm.
Aber man kann auch das, so ein Verfahren in andere Apps reinbauen. Es sind, man schätzt, einige tausend Apps in den App Stores drin, die von Hackern gekapert wurden. Also die haben sich die Original-App abgenommen, haben das Schadprogramm drumherum geschrieben, haben es wieder zurückgestellt. Wenn man sie installiert, dann sieht das aus wie das normale Programm, das man erwartet. Bloß im Hintergrund hat man dann eben irgendeinen Schädling sich mit installiert, der entweder auf Android läuft oder eben wie jetzt hier in dem Falle, denn sobald der PC angeschlossen ist, den PC verseucht.
Mhm. Gut. Also ist leider eine Methode, nicht, weil ich ja mein Mobiltelefon niemals physikalisch mit meinem Rechner verbinde, und wenn, würde dort ein Linux-Betriebssystem laufen, das wird keine Autorun-Inf ausführen. Und das Programm würde ja auch nicht laufen. Kann ich denn, wenn ich so etwas habe, wie kann ich mich denn davor schützen? Einmal, wie kann ich im Vorfeld erkennen, was ich besser nicht laden sollte? Und wenn ich das dann doch habe, was mache ich dann?
Im schlimmsten Fall muss man das Android komplett neu installieren, auf Werksinformationen zurücksetzen. Das kann einem passieren, je nachdem, was man sich für einen eingefangen hat. Es gibt aber mittlerweile ja auch Antivirensoftware oder Schadware-Abwehrsoftware für Android-Handys, die sehr leistungsfähig ist. Die gibt es auch teilweise kostenlos. Die gibt es von den namhaften Herstellern. Also alle haben mittlerweile Android-Schutzsoftware drin. Für den PC sollte man das sowieso haben. Wir haben das schon mal erzählt, wir haben mal testweise einen PC nackt ins Netz gestellt, Anführungszeichen nackt, also ohne Schutzsoftware, ohne einen Router davor, ohne Firewall davor, alles. Und nach 20 Minuten war der versaut, weil irgendein Wurm sich den gekrallt hatte.
Irgendeine Sau sich den, ja.
Nein, ein Wurm in dem Falle, der durch das Netz wanderte, hat nach einer IP-Adresse gesucht, also wenn eine IP-Adresse antwortet, schaut er dann nach, welches Betriebssystem das ist, ob es dafür den richtigen Schadcode hat, und versaut den Rechner. Ja. Das war in dem Falle 20 Minuten. Das kann auch schon mal einen halben Tag dauern. Ja. Aber das geht relativ schnell, wenn man keine Schutzsoftware drauf hat.
Wenn ich gucke, wer laufen bei mir versucht anzugreifen, also, naja.
Ja, das sind teilweise, was du da siehst in deinen Logfiles, sind ja teilweise auch die Bots der Suchmaschinen.
Ja.
Die werden auch mitgeloggt, und die kommen ja auch, je nachdem, was sich bei dir tut, wie viel Traffic du hast, die kommen ja dann auch öfter vorbei und wollen nur gucken, ob es auf deiner Webseite oder ob es irgendwas Neues gibt, was man dann dem Herrn Google oder dem Herrn Bing oder wer auch immer mitteilen kann.
Davon spreche ich nicht, sondern hier Mit deinem Rechner,
aber du hast auch
zu Hause.
Ja, beziehungsweise deinen Router denn, ne? Ja. Der antwortet wahrscheinlich auf einen Ping und dann wird nachgesehen, ist das einen, den ich brauchen kann.
Mhm.
Ja. Also wenn du einen Ping abstellst, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass einer bei dir vorbeikommt.
Von AVG gibt es einen Uninstaller, auch eine App. Das ist was ganz Besonderes. Das ist eine App, die andere Apps überwacht, testet und guckt, welche App sich auf meinem Telefon schweinig benimmt und viel Strom verbraucht. Das heißt, dieser AVG-Uninstaller, der lernt und guckt mal nach, welche App, die installiert ist, braucht viel Speicherplatz, nimmt viel Ressourcen in Anspruch und entlädt meinen Akku besonders stark. So, und diese Uninstall, wenn ich das dann herausbekommen habe, was für eine das ist, die Anzeige ist ziemlich simpel, der sagt also dann Icon und den Name und die Größe und zeigt dann auch an, wie viel Strom verbraucht wird und so weiter. Wenn ich das dann rausbekommen habe, welche App nun sich, naja, ziemlich breit macht, sowohl energiehungrig wie auch speicherplatzmäßig, dann nach ungefähr 3 Tagen ununterbrochen laufen, hat er das soweit analysiert, weil ja nicht alle Apps immer aktiv sind. Und dann kann man sagen, okay, pass auf, Junge, jetzt haben wir das und das gefunden. Und dann hilft er auch mit die Sachen zu deinstallieren. Einige lassen sich aber leider nicht deinstallieren. Ich habe das also versucht. Und also alles, was da von der Tante Gogle da ist, da hat es halt Schwierigkeiten damit, obwohl ich das gar nicht alles haben will, was da von Google mir kostenlos von Anfang an untergejubelt worden ist. Aber okay, nun, man kann hier in weiten Bereichen einstellen, wie man informiert werden will, wie häufig überwacht werden soll, welche Grenzwerte es gibt für Speicherplatzverbrauch und Akkuverbrauch und sowas. Und diese Schwellenwerte, die können eingestellt werden in weiten Bereichen. Also ein interessantes Teil, wer sich dafür interessiert und mal wissen will, wer auf seinem Mobiltelefon so ziemlich haust, soll nach AVG-Uninstaller suchen. Naja, und dann hoffen, dass da nicht so ein schweinischer Wurm drin ist, wie der Heinz den eben beschrieben hatte.
Na, ich bin für die schlechten Nachrichten zuständig, du für die guten Nachrichten.
Ja, meistens ist es ja umgekehrt.
Tja. Ja, dann sollten wir vielleicht noch mal, bevor wir denn dieses interessante Gespräch beenden, noch mal auf den Shop hinweisen.
Das ist ganz wichtig,
jetzt ist, ja. Jetzt ist ja Sommer, jedenfalls zur Zeit der Aufnahme haben wir wunderschönes Wetter, schöne T-Shirts kann man jetzt brauchen. Wenn man sich draußen mit so vielen Haaren auf den Kopf in die Sonne begibt wie ich, kann eine Kappe helfen, den Sonnenbrand etwas einzudämmen, zu unterdrücken. Gut, die Ohren verbrennen dann immer noch, aber zumindest der Kopf glüht nicht hinterher. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das ist sehr unangenehm, wenn die Lanze verbrannt ist.
Naja, du hast zwar den Vorteil, du brauchst dich nicht so sehr zu kämmen und beim Friseur ist es auch billiger, aber du musst viel mehr Gesicht waschen. Heinz, wir tun den Daumen nach oben, sagen Tschüss, wir wünschen alle einen schönen Sommer, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wenig Arbeit, viel Spaß, schöne Zeit im Biergarten und auf jeden Fall nächste Woche Montag wieder. Bis dann und Tschüss.
Bis dann und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.